Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Fassen wir das Wichtigste dieser Sendung in Kürze zusammen. In der Türkei gab es erneut große Demonstrationen gegen die Verhaftung von Oppositionsführer Ekrem İmamoğlu. Aus Istanbul berichtet Benjamin Weber.
Die Kundgebung vor der Stadtverwaltung in Istanbul entwickelte sich am Abend zu einer Massendemonstration. İmamoğlu's Partei CHP sprach von mehr als 200.000 Demonstrierenden. Sie forderten mit Sprechchören die Regierung Erdogan zum Rücktritt auf. Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Auch aus anderen Städten der Türkei sind Proteste gemeldet worden. An vielen Orten waren sie von Studierenden initiiert. Fernsehbilder zeigen, wie die Polizei auch in den Großstädten Ankara und Izmir mit Tränengas gegen die Demonstrierenden vorging. Staatspräsident Erdogan nannte die Proteste am Freitag Straßenterror. Man werde die Zerstörung der öffentlichen Ordnung nicht akzeptieren.
Für die Europaabgeordnete Özlem Demirel steht die Türkei an einem Scheideweg. Die linken Politikerin sagte heute Morgen in diesem Programm:
Also ich würde erstmal damit anfangen wollen, dass ich den Eindruck habe, und das bestätigt auch viele Aussagen aus der Opposition in der Türkei, dass die Türkei im Moment tatsächlich an einem Scheideweg steht, und zwar hin zur offenen Autokratie oder wirklich den Anfang vom Ende des Regimes in der Türkei. Ob Herr Erdogan es unterschätzt hat, dass diese Proteste entstehen können oder nicht, da will ich nicht drüber spekulieren. Aber ich glaube, ihm war klar, dass er jetzt härter gegen İmamoğlu durchgreifen muss, wenn er die nächste Präsidentschaft gewinnen möchte.
Im Sudan haben Regierungstruppen den Präsidentenpalast in der Hauptstadt zurückerobert. Es wird erwartet, dass die Truppen in Kürze auch ganz Khartoum einnehmen werden. Wie wirkt sich diese Machtverschiebung auf die humanitäre Lage im Sudan aus? Dazu unser Korrespondent Moritz Behrendt.
Die Lage verschlimmert sich und die war schon vorher katastrophal. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mehr als 12 Millionen Sudanesen auf der Flucht. Das macht international nicht die ganz, ganz großen Schlagzeilen, weil die meisten Menschen eben im eigenen Land auf der Flucht sind. Und im Sudan, da sind die Flüchtlingslager völlig überbelegt. Wir haben von Menschen gehört, die in Lagern nicht mehr aufgenommen wurden. Denen wurde gesagt, wir sind voll, wir haben keinen Platz und kein Essen mehr für euch. Dazu ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung von Hunger bedroht. Und das wird ja auch noch dramatischer, weil viele Staaten, angeführt von den USA, aber auch andere, ihre Gelder für Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe drastisch gekürzt haben. Und solche Entscheidungen, die gefährden im Sudan wirklich Leben.
US-Präsident Donald Trump will das Bildungsministerium abschaffen und Gelder für missliebige Universitäten kürzen. Was bedeuten solche Eingriffe beispielsweise für den Wissenschaftsstandort USA? Dazu meinte Marco Overhaus von der Stiftung Wissenschaft und Politik:
Naja, das heißt in meinen Augen nichts Gutes. In den letzten Jahrzehnten waren die USA ja ein Ziel, auch für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit hohem Talent, auch aus dem Ausland. Es wurde wichtige, innovative Forschung in unterschiedlichsten Bereichen in den USA betrieben und die steht jetzt natürlich schon zur Disposition. Also wenn ich ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin bin aus Deutschland oder aus anderen Ländern, dann würde ich mir jetzt schon die Frage stellen, ob der Wissenschaftsstandort USA jetzt noch der beste ist.
Hessen will im kommenden Schuljahr Handys an Schulen komplett verbieten. Keine gute Idee, findet Anja Behringer-Stolze von der GEW und plädiert dafür, vor allem die Schülerinnen und Schüler mit einzubeziehen.
Dann wäre es ja vielleicht gut, wenn die KMK grundsätzliche Empfehlungen ausspricht. Mhm. Also Empfehlungen, die nicht heißen Verbot. Das, was wir eigentlich ja im Auge behalten müssen, dass die Kinder und Jugendlichen zum einen medienkritisch mit den Dingen umgehen, die sie inhaltlich dort vorfinden, aber auch auf der anderen Seite einen Umgang finden, der so ist, dass sie nicht so unkonzentriert sind und selber sozusagen sich eine Regelung schaffen, damit man nicht permanent auf das Handy guckt. Und wo wollen wir das, sage ich mal, ansetzen, wenn nicht in der Schule?